So, der Zeiger steht mal wieder auf der 4. Es ist Plattformzeit. Mein Name ist Svetlana Magazova und ich leite heute durch die Sendung. Heute reden wir über den BUND. Der BUND zählt heute zu den größten Umweltschutzorganisationen Deutschlands. Der Name ist abgeleitet von Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Wir haben heute auch einen ganz besonderen Studiogast, und zwar den Herrn Dr. Dieter Fortmann. Er ist seit 1997 Vorsitzender des BUND-Kreisverbandes, Sprecher der BUND-Gruppe Ulm-Ost und ist stellvertretender Vorsitzender des BUND-Regionalverbandes. Herr Dieter Fortmann, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, beim BUND mitzuwirken und aktiv zu sein?
Tja, da muss ich mal überlegen. Wenn ich es richtig zurückrechne, war ich damals 50 Jahre alt, war schon 20 Jahre Lehrer und dachte, muss mal was Neues passieren. Ich bin Deutschlehrer am Anna-Essinger-Gymnasium gewesen und habe damals in den 80er Jahren angefangen, mit Schülern Projekte zu machen, das heißt aus der Schule rauszugehen. Wir haben Bürger befragt, wir haben Ausstellungen organisiert und ähnliches. Und bei dieser Gelegenheit habe ich mich auch mit der Kommunalpolitik in Ulm befasst. Nämlich, wir haben eine Ausstellung gemacht über sichtbare und unsichtbare Veränderungen in Ulm. Mit dieser großen Ausstellung mit 80 Schülern, also 3 Schulklassen, haben wir damals Bundessieger gemacht. Und in Berlin habe ich mir dann gedacht, ah, das ist eigentlich eine nette Sache, du solltest hier mal dich in der Kommunalpolitik engagieren.
Sichtbare und unsichtbare Dinge, wie genau soll man das verstehen?
Sichtbare und unsichtbare Veränderungen in Ulm. Die Schüler sollten gucken, wo wohnen wir heute und wie sah das hier früher aus? Und da hat man festgestellt, da wo unser Haus steht, war früher eine Obstwiese und so weiter. Und dann haben sie sich überlegt, ist das eigentlich jetzt besser geworden oder schlechter? Und das war eine spannende Diskussion. Und als wir diesen Bundessieger gemacht haben, haben wir diese Ausstellung auch nach Ulm gebracht und eröffnet hat sie damals der ganz neue Planungsamtschef Alexander Wetzig, der heute Baubürgermeister ist.
Okay, jetzt mal was Geschichtliches. Wessen Initiative war es denn, den BUND zu gründen und wann genau passierte das?
Der BUND ist aus der Anti-Atomkraft-Bewegung hervorgegangen. Und ist eigentlich nicht zu trennen von dieser, nämlich in Wiel am Rhein sollte ein Atomkraftwerk gebaut werden. Und da gab es einen Riesenaufschrei. Und dieses Atomkraftwerk zur Zeit von Ministerpräsident Filbinger in Baden-Württemberg ist verhindert worden. Schwerpunkt war damals Freiburg als BUND-Zentrum und dann hat man sich gesagt, also es gibt so viele wichtige Themen, wir müssen uns nicht nur um den Naturschutz, sondern um den Umweltschutz kümmern. Umweltschutz ist nämlich das Umgreifende, nicht? Weil Naturschutz, das versteht jeder, aber der Naturschutz ist gar nicht zu realisieren, ohne dass man die gesamten Umwelt, die Belastungen von Wasser, Luft, Verkehr, CO2 heutzutage. Das heißt, man muss sich eigentlich mit der Abfallentsorgung, man muss sich mit der gesamten Umweltpolitik befassen. Das war der Neuansatz des BUND 1975.
Damit beantworten Sie auch schon fast meine nächste Frage. Ich wollte eigentlich fragen, wann der BUND den Ruf bekam, eines der einflussreichsten Umweltschutzorganisationen Deutschlands zu sein. War das nach dieser Aktion?
Wir waren eigentlich die erste im weiteren Sinne Umweltschutzbewegung. Es gab damals, es wurde ja die Partei der Grünen, kam als politische Partei. Es gab Greenpeace wohl schon, die haben sich ganz speziell um ganz bestimmte Themen gekümmert. Es gab den Deutschen Bund für Vogelschutz, das ist die älteste Naturschutzorganisation in Deutschland, der heute NABU heißt. Und der hat im Grunde das uns nachgemacht, indem er heute auch Naturschutzbund, aber ganz stark auch Umweltthemen bearbeitet. Das heißt, wir sind vom engeren Naturschutz auf den weiteren Umweltschutz, haben wir unsere Bewegung ausgeweitet.
Also riesengroße Bereiche im Prinzip.
Ja, so ein Riesenbereich, merkt das hier. Ich bin hier für Ulm zuständig, sozusagen als Vorsitzender des Kreisverbandes. Man hat das Gefühl, man ist eigentlich noch berufstätig.
Ja, wie genau ist es eigentlich aufgeteilt mit diesen Kreisverbänden oder?
Ja.
Genau.
Schwierige, also man braucht heute, wir sind organisiert im Landesverband Baden-Württemberg. Und die Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender war hier in Ulm meine erste Vorsitzende. Ich war damals Stellvertreter 91 haben wir angefangen hier in Ulm gemeinsam und 96 oder 97 ist sie dann Landesvorsitzende geworden und ich bin seitdem hier Vorsitzender in Ulm. Also Landesverband, dann ist Baden-Württemberg eingeteilt in Regionen. Wir sind die Region Donau-Iller und die Region hat wiederum Kreisverbände und die sind hier bei uns Alb-Donau-Kreis, Ulm und Biberach und ich bin der Vorsitzende in Ulm.
Hast du auch bestimmte Aufgabenbereiche, dass jemand zum Beispiel für Verkehr zuständig ist, der andere dann für...
Also im Prinzip kann man sagen, bin ich für alles zuständig. Alles, was Umwelt betrifft. Ich habe gerade eben Telefonat geführt, weil an der Heidenheimer Straße der Verkehr für Fußgänger und Radfahrer unterbrochen ist. Und das ist auch meine Zuständigkeit. Das heißt, hat man sich auch nicht so klar gemacht, Umweltpolitik ist, die halbe Kommunalpolitik ist, hat was mit Umwelt zu tun. Na, es geht, ob es um Baugebiete geht, ob es um Straßen geht, ob es um die Parks geht, um Bäume, um CO2-Belastung, Schadstoffbelastung. Wir sind überall mit dabei und mischen uns, soweit das geht, überall mit ein.
Okay, super. Es geht auch gleich weiter, aber jetzt gibt's erstmal noch Musik. So, zurück zur Plattform. Unser Thema heute BUND. Unser Studiogast, der Herr Dr. Dieter Fortmann als BUND-Kreisverband-Vorsitzender. Herr Dr. Dieter Fortmann, in was genau besteht denn die Aufgabe des BUND? Oder welche Hauptziele möchte der BUND erreichen?
Welche konkreten Hauptziele? Man kann mal ganz pauschal sagen, die Umweltsituation in Ulm verbessern. Das kann sehr viel Verschiedenes heißen. Ich fange mal mit dem an, was positiv für jedermann einsichtig ist. Wir pflanzen mit Schulklassen Hecken, Bäume, Obstbäume im ganz großen Stil. Also morgen früh bin ich zum Beispiel wieder draußen im Gelände mit Schülern vom Anna Essinger. Da pflanzen wir. Wir haben in den letzten 20 Jahren mit 50, 60 Schulklassen, ich weiß schon gar nicht mehr, zigtausende von Bäumen und Sträuchern in Ulm gepflanzt. Und damit die Stadt naturgemäß aufgewertet, das ist etwas, was jedermann einleuchtet. Wenn wir uns gegen ein Verkehrsprojekt wenden, dann wird es schon schwieriger, denn da sind die einen dafür und die anderen dagegen.
Und für so eine große Organisation wie für den BUND ist es ja auch sehr wichtig, Fortschritte zu machen. Und deshalb, welche gehören denn zu den größten und bedeutsamsten Projekten der vergangenen Jahre und wurden diese auch wirklich durchgesetzt?
Als ich anfing, ging es um zwei Themen, die ich gleich sozusagen 1990 da vorgefunden habe. Das eine war, man plante eine Nordtangente quer durch das Oellinger Tal, was Landschaftsschutzgebiet ist, zu bauen. Und der Kampf gegen diese Nordtangente war, kann man sagen, 5-6 Jahre lang unser Hauptbetätigungsfeld. Wir haben erreicht, dass die Nordtangente, so wie sie geplant worden ist, nach Böfingen rauf, quer durchs Tal nicht gebaut worden ist, sondern dass die Nordtangente am Rande des Tales gebaut worden ist, wie sie heute ist. Die Nordtangente führt heute am Oellinger Tal vorbei. Dieser Erfolg hat uns natürlich auch motiviert und ermuntert. Und das Zweite war, es sollte am Safranberg, das ist, wenn man die Heidenheimer Straße hochfährt nach den beiden scharfen Bögen, ein großes Streuobst- und Gartengebiet total überbaut werden mit Häusern. Und da haben wir uns auch dagegen gewehrt, haben Fotos gemacht, die Fotos den Gemeinderäten geschickt und gesagt, ihr könnt doch nicht im Ernst das alles zerstören wollen. Hunderte von Obstbäumen und so weiter. Und interessanterweise war damals auch gerade der Wechsel des Baubürgermeisteramtes und der neue Baubürgermeister Wetzig zunächst entschlossen, das Ding durchzuziehen, hat dann nach und nach dieses Gebiet großenteils erhalten. Das ist heute noch Streuobstgebiet. Es ist ein Teil bebaut worden, ein Teil nicht. Naja, solche Dinge motivieren einen natürlich. Und das, der dritte Bereich, in dem wir nun nie Probleme hatten, waren die großen Pflanzaktionen mit Schülern.
Okay, das, was Sie jetzt genannt haben, das war jetzt eher regional bezogen,
auf Ulm,
denke ich.
Das ist alles auf Ulm, kommunal.
Mhm. Ne? Und wenn man das so allgemein betrachtet, was hat der BUND geschichtlich alles geleistet?
Ja, also sagen wir mal, bleiben wir mal hier in der Region. Was ja überregionale Bedeutung hat, ist das Müllheizkraftwerk im Donautal. das wir zunächst generell bekämpft haben. Als es dann kam, haben wir erreicht, dass da eine zusätzliche Reinigungsstufe drauf kam. Das heißt, das ist heute noch, obwohl es 20 Jahre alt ist, eines der besten und modernsten Müllheizkraftwerke in Deutschland. Zum Thema Verkehr oder regional will ich Folgendes sagen. Als wir 1990 anfingen, gab es in Ulm sehr, sehr viele einzelne Busunternehmer, die einzelne Konzessionen hatten und hier den Verkehr geregelt haben. Das haben wir haben damals den Vorschlag gemacht, es möge Ulm eine Art Gesamtverkehrsplan machen, bei dem Bus, Bahn und Straßenbahn alle drei kombiniert werden, was heute existiert. Daran haben wir mitgearbeitet. Wir haben, glaube ich, 91 oder 92 ein Gutachten selber hergestellt in ehrenamtlicher Arbeit über die Vertaktung, also eigentlich das, was heute Ding ist. Das haben wir mit angedacht. Und das waren so, also sagen wir mal im engeren Sinne in unserer Gegend hier, die großen Erfolge, die wir damals erzielt haben.
Also eine sehr einflussreiche Organisation.
Also ich denke, heute kennt eigentlich jeder in der Verwaltung den BUND, der, sagen wir mal, was zu tun hat mit Umwelt, mit Verkehr, mit Bürgerdienste. Also wir haben mit ganzen Abteilungen in der Stadt Ulm sehr viel zu tun und die kennen uns auch. Und ich denke auch, wenn die Stadt einen Flächennutzungsplan macht, und der ist sie gerade da wieder dabei, den zu erneuern, dann werden wir gefragt. Und wir haben festgestellt, es ist immer gut, man mischt sich noch früher ein, als die Stadt einen fragt. Je früher ich mich einmische in eine Thematik, umso eher habe ich die Chance, hier auch was Einfluss zu nehmen.
Sie haben jetzt ja sehr viele positive Aspekte genannt, aber befand sich der BUND auch schon mal in so einer gewissen Krise, wo es einfach nicht mehr wirklich weiterging, wo Sie auch gewisse Projekte oder Aktionen nicht durchsetzen konnten? Gab es schon mal so düstere Zeiten?
In den letzten 20 Jahren nicht, kann ich mal sagen. Gut, ich meine, wir erleiden natürlich Niederlagen. Ich will mal ein Beispiel, Extrembeispiel nennen. Die Stadt hat einen Flächennutzungsplan aufgestellt in den 90er Jahren und hat uns befragt. Und wir haben dazu zusammen mit dem NABU und mit den Naturfreunden und mit dem Schwäbischen Albverein Stellungnahmen abgegeben und gesagt, wir sind bei dem und dem Projekt dagegen, aus den und den Gründen und so weiter. Dann haben wir ein Riesending gemacht, 25 Teilstellungnahmen. Und nachher hieß es, bei allen Stellungnahmen wurde genau dargestellt, was der BUND und der NABU und so weiter da meinen, aber die Verwaltung schlägt vor, sich damit nicht zu befassen. Das heißt, alle 25 Stellungnahmen wurden vom Tisch gefegt. Da haben wir wirklich gedacht, also so machen wir nicht weiter. Und dann haben wir festgestellt, wir müssen nicht mit Stellungnahmen irgendwann kommen, sondern wir müssen das Gras wachsen hören. Na, ich will mir ein Beispiel sagen, in Junging wird im Augenblick ein sehr großes Baugebiet geplant und da sind wir zum Teil gegen die Erweiterungsplanungen und haben sehr früh angefangen, dort schon auch das der Stadt, den Gemeinderäten zu signalisieren. Wir lehnen das Baugebiet nicht ab, aber die Größe des Baugebiets ins Oerlinger Tal runter, das lehnen wir ab. Das heißt, wir haben ganz gute Drähte auch in die Verwaltung hinein und es gibt durchaus Leute in der Verwaltung, die in ihrer privaten Meinung manchmal auf unserer Seite sind und gar nicht auf der Seite, wo sie eigentlich per Anweisung arbeiten müssten. Aber es gibt eben auch sehr viel Kooperation. Also eine wirkliche Krise haben wir die letzten 20 Jahre nicht gehabt.
Wie wird denn diese Organisation finanziert oder von wem?
Ja. Von den Beiträgen der Mitglieder. Wir sind in Ulm.
Ausschließlich?
Ausschließlich, es sei denn, wir finden einen Sponsor. Oder wir finden einen Kooperationspartner. Also mal zunächst, wir sind 700 Mitglieder hier in Ulm und wir haben 700 Förderer. Ohne die Förderer allerdings würde es finanziell bei uns sehr eng werden. Ein Förderer ist jemand, der im Jahr eine bestimmte Summe zahlt, weil er sagt, das ist eine gute Sache, das unterstütze ich, Natur und Umwelt, aber ich habe keine Zeit, mich da groß drum zu kümmern. Förderer sind in den Kooperationspartner, ist zum Beispiel auch die Stadt Ulm. nämlich die Pflanzaktionen mit den Schulklassen, die werden indirekt durch die Stadt mitfinanziert, weil die Stadt uns Aufträge gibt. Und wir haben jemand, ich habe diesen Job mit Schulklassen zu pflanzen, in den 90er Jahren alleine gemacht. Und das ist, irgendwann ist das für einen Lehrer, der voll im Beruf ist, nicht zu packen. Und wir haben seit gut 10 Jahren jetzt eine Fachkraft, eine Landschaftsarchitektin, die mit halber Stelle angestellt ist und die die Pflanzaktionen macht, wie zum Beispiel auch morgen. Sie können sich vorstellen, eine Pflanzaktion mit Schülern, da müssen die Eltern informiert werden. Da muss man 2 Paar Schuhe dabei haben, denn wenn man vom Lehmacker kommt, lässt der Busfahrer einen nicht mehr in den Bus rein.
Ist man nicht so begeistert.
Und dann regnet es, dann haben die das Regenzeug vergessen, Handschuhe und so weiter. Das ist eine Riesenplanung. Und da bin ich sehr froh, dass ich den Job, den habe ich 10 Jahre gemacht und dass ich das nicht mehr machen muss heute.
Ja, wegen den Förderern nochmal, ist da diese Organisation nicht ein bisschen abhängig von diesen Förderern? Oder können
das heißt,
Sie auch von diesen Beiträgen von den
Also wir lassen uns, das weiß auch jeder, wir lassen uns von niemand beeinflussen in unserer Zielrichtung. Also ich will mal Beispiel sagen, wir sind gegen Stuttgart 21.
Dazu kommen wir später.
Ja,
nochmal.
Ich will nur sagen, damit lassen wir uns auch von niemand zu sagen, damit schädigst du Ulm oder so. Und auch die Förderer können unsere Ziele in keiner Weise beeinflussen, sondern sie können sagen, das finden wir gut oder das finden wir nicht gut. Und es gibt auch Förderer, die dann irgendwann sagen, ich kündige meine Förderung, meinen Förderbeitrag, weil ihr die und die Position habt. Da müssen wir mitleben und da können wir auch mitleben.
Und der BUND hat auch momentan sehr viele aktuelle Aktionen. Zu denen kommen wir nach einer kleinen Musikpause. Zurück bei der Plattform. Unser Thema heute BUND, die größte Umweltschutzorganisation Deutschlands. Unser Studiogast, Herr Dr. Dieter Fortmann als BUND-Kreisverbandvorsitzender. Erstens mal, um so ein bisschen zu zeigen, wie groß diese Organisation ist, wie viele Mitglieder, also wie viele Landesverbands- und Bundesverbandsmitglieder hat eigentlich der BUND?
Wenn wir mal unsere Mitglieder und unsere Förderer zusammennehmen, dann sind das in Ulm 1.400, dann sind das in Baden-Württemberg 80.000 und 500.000, also 500.000 sind es im Bundesgebiet.
Also eine Riesenzahl, wenn man überlegt.
Ja, das hat auch gewaltig zugenommen, als wir gehören zu den wenigen Vereinen, die wachsen. Na, Sie wissen, alle Vereine haben heute Krisen, die jungen Leute engagieren sich ungerne auf Dauer. Man macht mal irgendeine Aktion mit. Wenn wir also hier eine Aktion gegen Gund Remming gemacht haben mit Schülern, da war volle Pulle, da war was los. Gegen das Atomkraftwerk, und zwar gegen die Castor-Lagerung in Gund Remming. Wenn es aber darum geht, langfristig mitzuarbeiten, dann wird es schwierig. Und deswegen sind wir sehr stolz darauf, dass wir als Institution wachsen.
Genau, Sie kommen jetzt auch gerade zu diesem aktuellen Thema, und zwar zu dieser Atomlaufzeitverlängerung. Natürlich ist der BUND dagegen, dass das Ganze um 8 Jahre verlängern wird, ist ja klar. Und welche Pläne bzw. Aktionen sind geplant oder werden geplant, dieser Atomlaufzeitverlängerung entgegenzuwirken?
Wir hoffen mal zunächst auf die Regierung. Und wir hoffen auf die Stadtwerke. Das ist also, sind auf der oberen Ebene und auf der unteren Ebene. Denn man muss eines sehen, die Verlängerung von abgeschriebenen Anlagen, das gilt in der gesamten Industrie, die Laufzeitverlängerung ist immer das Billigste. Und es ist in der Tat das Billigste scheinbar auf der Oberfläche gesehen, wenn ich die Atomkraftwerke einfach länger laufen lasse. Die sind aber geplant und gebaut für eine Laufzeit von 30 Jahren. Und wenn ich die jetzt beliebig verlängere, wird das Risiko, und da muss man im Hintergrund immer Chernobyl sehen, das Risiko wird größer. So, dieser billige Strom wird daran verdienen, die vier großen Atomkraftbetreiber in Deutschland sehr viel Geld. Von diesem Geld müssen sie nur einen Teil abgeben, den anderen Teil behalten sie. Auf diese Weise haben sie aber Geld, sich selber nun einzukaufen in alles, was zukunftsfähig ist. Das heißt, regenerativ. Es wird ja irgendwann in 40 Jahren wird es nur noch regenerative Energie geben. die Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran, das sind alles Auslaufmodelle, einfach irgendwann gibt es die Stoffe nicht mehr. Und die große Gefahr ist, dass nun die großen vier, RWE, E.ON, Vattenfall und ENBW hier in Baden-Württemberg, dass die auch den Markt für die regenerativen Energien dann beherrschen werden, weil sie mit dem Gewinn aus der Laufzeitverlängerung das Geld nun überhaben, das die Stadtwerke nicht haben.
Aber sind erneuerbare Energien überhaupt wirklich realistisch? Das ist ja wirklich sehr, sehr kostspielig und der Staat ist eh schon sehr stark verschuldet. Kann man das überhaupt durchsetzen, wenn man realistisch überlegt?
Realistisch ist, wenn man mal alle Zahlen auf den Tisch tut und dann wird man feststellen, dass Atomenergie eigentlich das teuerste ist. Das zeigt sich schon daran, dass die Atomenergie, ein Atomkraftwerk ist nicht versicherbar. Wenn Sie jetzt zur Allianz gehen, zu irgendeinem großen Versicherer und sagen, ich möchte das Atomkraftwerk versichern, dann machen die einen großen Bogen drum und sagen, das geht nicht, weil es viel zu teuer ist. Das Risiko ist ja unbeherrschbar. Stellen Sie sich vor, ein Atomkraftwerk, es passiert in Deutschland dasselbe, was in der Ukraine passiert ist. Wer zahlt das? Teile Deutschlands würden ja unbewohnbar werden. Ne? Das heißt, diese Kosten, einerseits die Risikokosten werden auf den Bürger abgewälzt und zweitens die Endlagerkosten. Ein Endlager kann man sich überhaupt nicht vorstellen. 1 Million Jahre, Jahrhunderttausende von Jahren, wir haben hier 2000 nach Christus, muss dieses Zeug gelagert, bewacht werden. Und Sie sehen heute in Asse, in Niedersachsen, wie schnell ein scheinbar sicher geplantes Zwischenlager kaputt ist. Das heißt, es sind Kosten, die sind völlig unbeherrschbar. Demgegenüber sind die Kosten von regenerativer Energie genau berechenbar. Also ich habe einen Sohn, der arbeitet im Bereich Windkraft. Was eine Windkraftanlage wirklich kostet pro Kilowattstunde, das ist genau berechenbar. Und wenn das Ding abgeschrieben ist, dann wird es wieder abgebaut und ist wieder weg, im Gegensatz zum Atomkraftwerk oder zu anderen Großanlagen, die dann dastehen und teuer abgebaut werden müssen.
Ja, auch relativ unzuverlässig, ehrlich gesagt, gerade bei der Windenergie. Es weht ja auch nicht ständig Wind, genauso wie bei der Solarenergie. Ja. Ganz zum Thema Risiko.
Ja, ganz richtig. Man ist heute dabei, daran zu arbeiten, die verschiedenen regenerativen Energieformen miteinander zu vernetzen. Das ist auch ein absolut notwendiges Thema. Ich sage mal, das ganz große Beispiel, was im Augenblick viele bewegt in dem Bereich. An der Nordsee, in Nordeuropa, Nordamerika herrscht sehr viel Wind. Es gibt ganz große Windgegenden in der Welt, wo es gleichmäßiger Wind ist. In der Nordsee ist meistens auch Wind, aber nicht gleichmäßig. Umgekehrt im Süden Europas und in Nordafrika und im Nahen Osten haben sie unendlich viel Sonne, allerdings auch nur den Tag über. Na, dann haben wir Biomasse, die nur einen bestimmten Teil einnehmen kann, weil natürlich, wir wollen ja unsere Nahrungsgrundlage nicht zerstören. Man muss diese verschiedenen Energieformen und den Strom, den sie erzeugen, miteinander vernetzen. Das ist die große Zukunftsaufgabe.
Eine sehr schwierige Aufgabe.
Das ist eine schwierige Aufgabe, gar keine Frage. Und da geht es um zweierlei. Es geht zunächst mal darum, diese wirklich auch mit Stromkabeln zu vernetzen. Es gibt das große Projekt der Verbindung Nordeuropas und Nordafrikas durch 100.000 Volt Gleichspannungskabel. Die müssen aber neu gelegt werden.
Das muss man sich doch vorstellen, wenn dann alles voller Stromkabel steht. Und das wird ja schon ein bisschen vorhergesagt, dass es dann vielleicht
also
auch nicht so gut für die Umwelt ist.
Im Verhältnis zu den Kabeln, die schon da sind. Sie glauben, das macht man sich gar nicht klar. Ein Stromkabel wird einmal gebaut, nach einer bestimmten Zeit interessiert das niemanden mehr. Na, wir haben Hunderttausende von Kilometern Stromkabel in Deutschland. Es käme eine ganz große Neuspannungsleitung dazu von Nord-Süd. Es würden sicher auch noch ein paar andere kommen. Aber im Verhältnis zu dem, was da ist, ist das minimal. Und auch parallel zur Eisenbahn gibt es ja. Es ist jetzt gerade neu verlegt worden, das Kabel von Stuttgart nach München von der Deutschen Bahn. Also da sind wir der Meinung, hier muss ich auch über sozusagen meinen Tellerrand rausgucken und sagen, das ist ein großes Ziel, das unterstützen wir. Da muss auch das Interesse des Besitzers eines Kleingartens, der da nur nicht will, dass da ein Stromkabel rüberkommt, zurückstehen.
Ja, Herr Fortenmann, nochmal zurück zu diesen aktuellen Projekten. Am 5. November, haben Sie auch schon gesagt, soll ein Castortransport mit hochreaktivem Automüll nach Gorleben gebracht werden. Gibt es da jetzt irgendwelche Protestaktionen?
Die gibt es und die sind auch berechtigt, weil diese ganze Herumtransportiererei von Castortransporten in Europa ein Auslaufmodell sind. Auf Dauer ist das ein unmöglicher Zustand, denn der Witz ist ja, die landen ja nicht endgültig dort, sondern die werden wiederum zwischengelagert. Es werden heute, weil man versäumt hat, sich um das Thema rechtzeitig zu kümmern, überall bei Atomkraftwerken auch noch Zwischenlager gemacht. Also das größte deutsche Zwischenlager ist in Gundremmingen, wird im Entstehen. Und das ist für Ulm ein Riesenproblem, denn Gundremmingen ist vor den Türen von Ulm, das weiß jeder, der mal zum Fenster rausguckt und die beiden Dampfwolken sieht. Die Zwischenlager sind wiederum Lager auf Zeit. Wir sind der Meinung, dass man aufhören soll mit Neuproduktion und dass man ein Endlager in ganz Deutschland suchen muss, und das sind sicher alle einig, wo ist das sicherste Endlager? Und das ist noch nicht gesagt, wo das ist. Die Bundesregierung möchte das gerne da lassen, wo es derzeit geplant ist, in Gorleben. Ist aber nicht sicher, ob das eine auf Dauer sichere Anlage ist.
So, zurück bei der Plattform. Wir reden heute über den BUND, unser Studiogast, Herr Dr. Dieter Fortmann. Und wir haben auch gerade eben über die aktuellen Projekte dieser Organisation geredet. Und zwar unter anderem jetzt Protest gegen die Atomlaufzeitverlängerung, ein viel diskutiertes Thema. Herr Fortmann, der Umweltminister Norbert Röttgen widerspricht sich ja, indem er meint, Atomkraft wäre allgemein nicht nötig, um Klimaschutzziele zu erreichen. Aber trotzdem unterstützt er ja irgendwie diese Laufzeitverlängerung. Der BUND ist empört und meint, dass noch vor dem Jahre 2021 ein Anteil von 40% an erneuerbaren Energien vorhanden sein wird. Was verleitet Sie denn zu dieser Annahme oder Vermutung?
Man kann sagen, das ist eigentlich keine Annahme, sondern das ist eine sehr realistische Prognose, die auch von niemand ernsthaft bestritten wird. Die Frage ist nur, was fördere ich? Ein Auslaufmodell oder ein zukunftsfähiges Modell? Wenn ich jetzt weiter setze auf die Atomkraft, dann setze ich auf eine Technologie, von der jeder weiß, dass es sie in 100 Jahren nicht mehr geben wird, weil es kein Uran mehr gibt. Und weil die Probleme, die dadurch erzeugt werden, fast unbeherrschbar sind, nämlich die Endlagerprobleme. Aber nochmal zurück, die begrenzte Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerke ist und die Beendigung der Atomenergie als Energieproduzent in Deutschland ist beschlossen worden von der Bundesregierung mit den vier großen Produzenten, nämlich in der rot-grünen Koalition, ich glaube im Jahre 2002. Alle haben damit gemeint, gut, damit ist das Thema, es hat noch eine bestimmte Zeit, die Laufzeiten, so wie sie vertretbar sind, sollen noch weiter toleriert werden, aber dann ist Schluss. So, und der Skandal ist jetzt, dass die jetzige Bundesregierung praktisch mit aller Gewalt das Gesetz und die Vereinbarung der Atomkraft in Auslauf wieder kippen wollen. Und dabei ist besonders skandalös, dass sie das im Gespräch mit den vier großen Atomkraftwerken betrieben hat. Die Tatsache, dass die Bundesregierung sich zunächst mal mit den vier großen Atomkraftwerken an den Tisch sitzt und mit denen verhandelt und dann schließlich rauskommt, im Schnitt 12 Jahre, der Norbert Röttgen hatte völlig andere Vorstellungen und mit gutem Grund. Und es ist völlig klar, dass wir sagen, das ist ein unmöglicher Zustand. Es ist auch Vertragsbruch in dem Sinne, dass alle anderen Energieerzeuger, wie die Stadtwerke Ulm, sich darauf verlassen haben, dass dieses gilt. Und wer jetzt in erneuerbare Energie investiert hat, wie die Stadtwerke, mit dem Biomasseheizkraft, mit Investitionen in Wasserkraft, der ist getäuscht und ist in seinen Geschäftserwartungen jetzt total verunsichert, weil er nicht weiß, was wird nun eigentlich gelten. Und wenn wir vielleicht in 2 Jahren eine neue Regierung wieder haben, die wiederum sagt, also wir wollen den Atomausstieg, so wie er beschlossen wurde, dann haben wir wiederum eine neue Situation. Also man muss sich eigentlich auf Gesetze verlassen können.
Ja, so als Abschluss zu diesem Thema, was denken Sie, wie geht's jetzt weiter mit dem Thema Atomlaufzeit?
Ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, weil wir feststellen, ich will mal das Beispiel der Stadtwerke Ulm nehmen. Die großen die vier großen Atomkraftwerke oder Energieerzeuger, in Baden-Württemberg kann man das gut sehen, hatten die Absicht, die Stadtwerke nach und nach aufzukaufen. Viele Kommunen haben das getan, weil sie in Geldnot waren und haben sich praktisch verkauft an EnBW oder an E.ON oder an eine der anderen großen. So, die Stadtwerke aber sind ein Eigenbetrieb einer Kommune, unabhängig, und haben die Aufgabe, auch in kommunalpolitisch zum Beispiel den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr, quer zu finanzieren. In Ulm 50% des Defizits, was der öffentliche Verkehr macht, wird von den Stadtwerken finanziert. So, wenn die Stadtwerke in Schwierigkeiten kommen, dann kommt die ganze Kommune in Schwierigkeiten. Wir sehen also das große Problem und wir hoffen darauf, dass die Landesregierung endlich mal erkennt, dass sie auf das falsche Pferd setzt, indem sie einseitig hier in Baden-Württemberg die EnBW fördert, einen deutsch-französischen Konzern, der ganz einseitig finanziert wird durch Atomkraft.
Okay, also wir sehen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen bei diesem Thema. Gut, und jetzt möchte ich auch gleich zu dem nächsten sehr großen Thema kommen. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber wenigstens kurz erleuchten. Und zwar Thema Stuttgart 21. Es ist ja bekannt, dass der BUND das Stuttgart 21-Projekt nicht unterstützt, was ja auch verständlich ist. Aber jedoch wird dieses Projekt als das größte Projekt zum Schutz der Umwelt bezeichnet, was der Vorstellung vom BUND doch eigentlich entgegenkommen würde. Was sagen Sie jetzt dazu?
Wenn es so wäre. Wir haben uns mit dem Thema, wie soll die Strecke zwischen Stuttgart einerseits und München beschleunigt werden, seit 15 Jahren intensiv befasst. Eigentlich fast schon seit 20 Jahren. Und es ging darum, wie kann ich schneller von Stuttgart nach Ulm kommen. Das ist ja eine der langsamen Strecken. Dies dauert derzeit 1 Stunde und das muss verkürzt werden, das ist ganz klar. Man hat dabei 2 Dinge miteinander verkoppelt, die nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist die Beschleunigung der Trasse Ulm-Stuttgart. Diese Beschleunigung, nämlich durch eine verbesserte Trasse übers Vilstal und Neckartal oder, wie jetzt geplant ist, eine Trasse entlang der Autobahn, das ist eine sinnvolle Sache und das unterstützen wir. Das ist das eine. Es gibt ein zweites Thema, nämlich in Stuttgart. Das Verkehrsthema in Stuttgart, also praktisch, das ist ein Stuttgarter Thema. Es geht darum, in Stuttgart den Bahnhof umzubauen oder ihn zu modernisieren, ihn unter die Erde zu legen oder als Kopfbahnhof zu erhalten. Diese 2 Themen sind von der Landesregierung und von der Deutschen Bahn miteinander gekoppelt worden. Die haben nichts miteinander zu tun. Und die wieder zu trennen, ist eigentlich unser zentrales Thema. Wir wollen die Beschleunigung der Eisenbahnlinie zwischen Stuttgart und Ulm. Wir wollen nicht 5 Milliarden, 4,1 bis 7 Milliarden, man weiß ja nicht, wie teuer das Ganze im Endeffekt wird, diese wahnsinnige Untertunnelung, ich glaube 64 Kilometer Tunnel, um Stuttgart herum. Das ist verkehrstechnisch Unsinn und es ist nicht bezahlbar.
Ja, ich denke mal, das ist auch irgendwie so ein Fehler, den sehr viele Leute machen. Sehr viele bezeichnen den BUND wahrscheinlich, sie vergessen, dass es eine Umweltschutzorganisation ist und nicht nur eine Naturschutzorganisation, weil ja, es gibt Leute, die sagen, 280 Bäume sollen gefällt werden, doch 5000 neue Bäume sollen nochmal neu angepflanzt werden, da ja so viel Fläche frei wird. Ist also, das vielleicht der ja, Grund für dieses Missverständnis?
Erstens mal muss man sagen, also das weiß jeder, ein Baum, der 200 Jahre alt ist, hat ökologisch einen vollkommen anderen Wert in dem, was er an Sauerstoff produziert und an Schadstoff aufnimmt, als ein neuer Baum, der vielleicht in 100 Jahren dann auch seine Bedeutung hat. Aber das Thema Schlosspark in Stuttgart ist ein Teilthema und nach unserer Ansicht nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist die Zukunft des Verkehrs. Und wir sehen, und das bestätigen uns auch Experten, das wird auch jetzt bei der Heiner-Geißler-Runde herauskommen, in Stuttgart wird die Situation nicht verbessert, sondern massiv verschlechtert werden. Wir haben in Stuttgart jetzt einen Bahnhof, ebenerdig, mit 16 Gleisen und 8 Bahnsteigen. Wer vom Stuttgarter Norden in den Bahnhof reingeht, kann ebenerdig mit seinem Rollator, mit Rollstuhl, mit Fahrrad, mit einem schweren Koffer zu den Zügen kommen. Das ist der Kopfbahnhof. Künftig habe ich statt 16 Gleise nur noch 8 Gleise. Ich habe statt 8 Bahnsteige 4 enge Bahnsteige und muss in der gleichen Zeit den Verkehr abwickeln. Wer weiß, was heute los ist in Stuttgart nach dem Spiel vom VfB oder in Cannstätter Wasen. Ich habe nur noch den halben Platz. Das heißt, das zentrale Thema, das würde ich gerne noch mal erläutern, nämlich die Vertaktung kann bei dem neuen Bahnhof überhaupt nicht funktionieren. Vertaktung heißt, dass zur gleichen Zeit alle Züge auf alle warten. Das heißt, wenn ich mal jetzt pauschal sage, um 11 Uhr sind auf allen Gleisen, es gibt 10 Linien, die nach Stuttgart reinkommen, 10 Linien, wir haben aber nur 8 Gleise und wir haben 4 Zufahrten nur von jeder Seite. Wir haben in Ulm die Situation, dass wir diese Vertaktung hier haben. Das funktioniert aber in Stuttgart nicht, weil mehr Verkehr da ist als Gleise. Das heißt, wir werden das zentrale Thema der Zukunft, die Bahn ist nur attraktiv, wenn jedermann nicht immer auf den Fahrplan gucken muss, sondern weiß, 3 Minuten vor fährt der ICE nach da und da. Dieses zentrale Thema, das funktioniert nicht mehr, wenn ich diese unsinnige Situation der Zerstörung eines Kopfbahnhofs betreibe.
Genau, ja, also man hat allgemein viel weniger Mobilität. Aber da unsere Uhr leider schon nur noch 6 Minuten bis zum Ende der Sendung anzeigt, muss ich sie leider unterbrechen. Aber ja, ich weiß nicht, was würden Sie jetzt sagen, irgendwelche Prognosen für Stuttgart 21? Wird es gebaut, ja oder nein?
Also es kann eigentlich nur auf eine Bürgerbefragung oder Bürgerentscheid rauskommen. Dazu muss man sagen, dieses hätte man vor 10 Jahren tun sollen. Man hat die ganze Planung an der Bürgerschaft vorbei. Da ist getrickst worden. Da haben sich die Hochkopfenden getroffen und haben gesagt, wir ziehen das durch. Und der Landtag hat gepennt, anstatt wirklich mal zu fragen, kann das funktionieren? Was kostet das eigentlich? So, jetzt haben wir aber die Situation, die verfahrene Situation. Und jetzt muss halt in Gottes Namen der Bürger befragt werden. Stuttgart wird radikal verändert werden in seinem Zentrum. Da muss doch zumindest mal der Stuttgarter gefragt werden. Da es aber ein regionales Projekt ist, wird vermutlich eine Bürgerbefragung in Baden-Württemberg dabei rauskommen. Das ist das, was wir uns vorstellen. Und dann kann nur der alte Bahnhof modernisiert werden oder es wird eben in die Erde gebuddelt und es kommt der neue Kopfbahnhof. Also was von beiden rauskommt, wir hoffen natürlich, dass der schöne, historische und funktionstüchtige Stuttgarter Bahnhof, das ist einer der besten Bahnhöfe in Bezug auf Verkehrsverspätungen, gibt es in Stuttgart ganz wenige, weil wir ja 16 Gleise haben. Ich fahre viel nach Berlin, weil meine Kinderfamilien da leben. Wenn wir in Stuttgart ankommen, heißt das, wir haben 17 Minuten Verspätung, aber der Zug nach Augsburg, Ulm, München wartet auf Gleis 16. Das wird künftig nicht mehr geben, weil kein Gleis da ist. sondern es muss, ne, in Ulm, auf dem künftigen Stuttgarter Bahnhof, diesem Tiefbahnhof, kann überhaupt nicht gewartet werden. Und dann muss man immer raus, weil der nächste Zug reinkommt.
Ja, also es gibt super, super viele Gegenargumente. Und jetzt würde ich noch gerne einen Musiktitel spielen und danach noch was Allgemeines sagen zum BUND. So, zurück bei der Plattform. Unser Thema heute BUND. Unser Studiogast, Herr Dr. Dieter Fortmann. Leider ist unsere Sendung schon fast vorbei. Aber zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Wie wirbt denn der BUND um neue Mitglieder? Oder gibt es da irgendwelche Organisationen für Jugendliche zum Beispiel, dass man sich da beteiligen kann oder mitwirken?
Also wir werben am besten dadurch, durch das, was wir machen. Ich denke, wir sind heute bekannter als vor 20 Jahren, weil wir uns sehr stark einmischen in die Kommunalpolitik und dabei eben auch Erfolge haben. Und das wird im Gemeinderat auch positiv gesehen, vor allem in den Bereichen, wo wir unstrittig zusammenarbeiten. Immer wenn es um Naturschutz geht und ums Machen, dann sind wir uns ja alle einig. Das heißt, das hat einen positiven Effekt und das wirkt auf uns zurück, dass der BUND positiv bewertet wird. Und das wird er ganz überwiegend, denke ich, in Ulm. Spezielle Werbeaktionen machen wir alle paar Jahre, wie alle Vereine heute. Unser Aufgabenfeld wächst und damit auch unsere Kosten. Wir werben gelegentlich durch Studenten, durch österreichische Studenten, die sozusagen Straßenwerbung betreiben oder Hauswerbeaktionen. Das ist aber sozusagen nur ein Teilfeld. Und wir machen gelegentlich so Weihnachtsaktionen, dass wir Firmen anschreiben und sagen, könnt ihr nicht als Weihnachtsgeschenk etwas für den BUND tun.
Ja, vielen Dank. Hoffentlich erreicht es auch die richtigen Leute, dass sie auch was Gutes für die Welt tun. Vielen Dank, Herr Dr. Dieter Fortmann. Vielen Dank und das war's auch schon. Unsere Sendung hat jetzt leider das Ende erreicht und ich wünsche euch noch eine sehr schöne Woche.